Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns. Das ist der Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jakob Steinschaden und ich bringe euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Wall Street Bets hält mit einem regelrechten Aktienkrieg gegen Hedgefonds die gesamte Finanzwelt in Atem und wirft die Frage auf, wie künftig Privatanleger investieren werden. Bevor wir mit einem echten Experten aus Deutschland zu dem Thema sprechen, gibt es noch eine kurze Botschaft unseres Werbepartners. Mit einer Reichweite von etwa 200 Kilometern gibt es beim neuen E-Auto Mazda MX-30 erstmal ein Fragezeichen. Warum die kleine Reichweite? Das hat einen guten Grund, denn Mazda hat eine Batteriegröße für sein erstes Elektroauto von 35,5 Kilowattstunden aus zwei Gründen gewählt: Umweltfreundlichkeit und Preis. Der vergleichsweise kleine Akku bringt folgenden Vorteil. Das Auto schneidet so im Vergleich zu einem Dieselauto in Sachen CO2-Emissionen über die ganze Lebenszeit besser ab und für den ganz normalen Alltag ist die Reichweite dennoch groß genug. Vorteil Nummer 2: Der kleine Akku macht den Mazda MX-30 leichter als andere E-Autos seiner Klasse, was sich spürbar auf seine Agilität auswirkt. In Österreich startet der Mazda MX-30 für Businesskunden schon bei einem Nettopreis von 19.990 Euro. Und jetzt begrüße ich Manuel Heiden, den CEO und Gründer von Next Markets, einen Neobroker aus Deutschland, recht herzlich im Podcast. Hallo Manuel.
Hallo Jakob, freut mich.
Du machst mit deinen Kollegen Next Markets eine Trading-App im Netz und hast dich natürlich auch wie viele andere in der Branche intensiv mit Wall Street Bets auseinandergesetzt. Mal die offene Frage zum Start: Was ist denn Wall Street Bets? Sind das aktivistische Crowd-Investoren oder ist das ein Zocker-Mob, der einfach nur Geld verdienen will? Wie siehst du diese Bewegung?
Ja, naja, also man muss tatsächlich sagen, dass wir hier erstmalig so das Phänomen sehen, dass sich eine große Gruppe an Privatanlegern zusammenschließt. Also wir sagen in der Fachsprache immer gerne Acting in Concert, ja, zusammenschließt über eine Online-Plattform, über ein Forum, um dann gemeinschaftlich auf Aktien zu wetten. Das sind ja ganz spezielle Aktien, ja, im Falle von GameStop eigentlich ein defizitäres Unternehmen, das schon von einigen aktivistischen Hedgefonds auf der Short-Seite unter die Lupe genommen wurde, beziehungsweise sehr stark geschortet wurde. Da versucht man dann sozusagen die Short-Trader, die Hedgefonds, dazu zu zwingen, ihre Leerverkäufe aufzulösen, um dann daraufhin einen sehr stark auf der Oberseite hin akzelerierenden Preisanstieg zu erzielen. Ja? Das ist schon so ein Phänomen, ich habe es kürzlich auch mal gesagt, das ist so, wenn du dir normalerweise anschaust, wie ist der Markt eigentlich aufgebaut? Kapitalmärkte funktionieren eigentlich so, dass sie in etwa zu zwei Dritteln von institutionellen Investoren dominiert werden und Privatanleger spielen oftmals nur eine untergeordnete Rolle. Und hier ist es dann so, dass der nicht der Hund mit dem Schwanz, sondern der Schwanz mit dem Hund gewedelt hat, jedenfalls über einen gewissen Zeitraum. Und das ist eigentlich das Spannende daran, ja, dass die Crowd halt so groß war, dass hier dann tatsächlich ein Short Squeeze ausgelöst werden konnte. Ja. Von daher denke ich schon, dass es eigentlich eine Art Crowd-Investment ist, wenn man so will. Ja, sehr stark konzentriert, natürlich auch befeuert durch die Tatsache, dass sehr viele junge Menschen an die Kapitalmärkte kommen, über Neobroker im Speziellen. Aber eigentlich ist die Ursache ja das Niedrigzinsumfeld. Und das führt dazu, dass gerade auch junge Menschen, wenn sie dann ihre Altersvorsorge machen wollen, wenn sie am Produktivvermögen partizipieren wollen, auch inflationsbereinigt, halt an den Aktienmarkt kommen müssen. Und das sehen wir hier auch ganz stark. Dann kommen natürlich solche Effekte, dann gibt es dann solche Targets und da wird sich dann drauf gestürzt, konzentriert. Und die spannende Frage ist dann natürlich auch, wie sieht das eigentlich regulatorisch aus? wo hört der Spaß dann wirklich auch für Regulierungsbehörden auf? Ja, das muss natürlich jetzt entschieden werden. Normalerweise ist dieses Acting in Concert, wenn man denn in Kombination mit diesem Handeln auch Falschinformationen in den Markt treibt, dann ist das, führt dazu, dass es als Marktmanipulation juristisch jedenfalls subsumiert wird. Und das sehe ich aber hier nicht. Ja, und deswegen bin ich natürlich total gespannt, wie das in Zukunft Regulierungsbehörden einschätzen. Weil ich sehe hier einfach, dass sich die Crowd über ein Forum publiziert hat, dass es hier eine interessante Möglichkeit ist. Es ist ähnlich wie manche von uns auf großen Finanzinformationsportalen Inhalte generieren, die heißen, hey, eine Wirecard, die machen Bilanzmanipulation und deswegen ist es eine super Short-Attacke. Oder aber eine andere Aktie, eine Microsoft hat sehr gute fundamentale Daten, das Microsoft Azure Cloud-Geschäft läuft sehr, sehr gut. Also ist das eigentlich ein unterbewertetes Unternehmen. Ja, und das ist ja, damit publiziere ich ja auch Content in der Öffentlichkeit. Und das ist meines Erachtens, erfüllt das halt nicht diesen Tatbestand der Marktmanipulation, aber das bleibt halt abzuwarten.
Habt ihr das auch bemerkt bei Next Markets? Ist diese Kleinanlegerwelle auch über euch hereingebrochen?
Ja, wir sehen auch gerade ein exponentielles Wachstum in allen Bereichen. Wir hatten ja sowieso schon seit Go Live in Mitte 2018 sehr starkes Wachstum, CAGR von deutlich über 200%, wenn schon über eigentlich im zweiten operativen Geschäftsjahr deutlich über 1 Million Transaktionen ausgeführt. Also alle KPIs zeigen so nach oben und das wird jetzt nochmal beschleunigt durch die Tatsache, dass hier die gerade diese Aktien sehr, sehr gefragt sind und waren. Das Schöne bei Next Markets war, wir sind ja ein großer Verfechter davon, von freien Märkten. Deswegen war uns das ein großes Anliegen, dass wir gesagt haben, die Aktien sind bei uns handelbar. Unsere Technologie hat das auch sehr, sehr gut gemeistert, diesen Ansturm. Die Plattform lief sehr robust und sind wir natürlich auch so ein bisschen stolz drauf, wenn man sich auch dann andere Player anschaut. Vor allen Dingen, weil es so ein bisschen auch unsere DNA ist, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind da wirklich Verfechter dieses freien Marktes und was wir allerdings dann auch kritischer sehen und deswegen haben wir das auch zum Schutz des Kunden auch deaktiviert, ist der Handel mit dem Hebel, weil bei Short Squeezes, wenn man sich da so ein bisschen auskennt, und auch mal die Short Squeezes der Vergangenheit gesehen hat, VW 2008, ja, es war ähnlich, das war ein ganz großes Spektakel, dann sieht man, dass Short Squeezes sich irgendwann auflösen. Ja, und da gibt es halt viele verschiedene Gründe für. So, und wenn ich dann jetzt als Privatanleger in einem Wert 1800% gemacht habe, und dann ist das ja ein unrealisierter Gewinn. Das heißt, deswegen sage ich auch immer gerne, ein Profit ist erst dann ein Profit, wenn er realisiert ist. Ja, also man muss da sehr, sehr stark unterscheiden zwischen unrealisierten und realisierten Gewinnen. Einer unserer Trader auf der Plattform, der Paul Preuß, einer der Coaches, wie wir sie nennen, hat ja da die GameStop bei 6,90 € gekauft und bei 199 € verkauft. Dann war der Profit realisiert. Ja? Der Kurs ging dann nochmal weiter auf über 340 € umgerechnet. Kam aber dann massiv runter und man sieht es auch jetzt, heute ist das beste Beispiel, ich glaube, die letzte Quotierung war irgendwo bei um die 100 €. So, und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass wenn gerade auch jüngere Anleger da gehebelt mit dem Hebel von 5:1 unterwegs sind, kleinste Rücksetzer führen dann dazu, dass das Kapital sofort aufgebraucht ist. Und da muss man sagen, ist es auch gut, dass gerade Broker wie Next Markets in dem Fall sozusagen sehr stark von der europäischen Aufsicht genau unter die Lupe genommen werden und Regeln aufstellen, zum Beispiel, dass auch Privatanleger bei gehebeltem Handel nicht mehr verlieren dürfen, als sie eingezahlt haben. Ja. Das ist zum Beispiel im institutionellen Handel nicht so. Wenn ich Futures handle, dann kann ich natürlich auch hier, dann kann es hier zu einer Nachschusspflicht kommen, zu einem sogenannten Margin Call. Und das ist natürlich auch in den USA im Falle auch von Robinhood passiert. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
Genau. Ich will zuvor noch fragen, du bist schon ziemlich tief ins Thema eingestiegen, aber vielleicht noch mal ganz kurz, um diese Wall Street Bets Nutzer ein wenig zu beschreiben. Sind das wirklich nur Kleinanleger, die da GameStop und andere Aktien verstärkt gekauft haben, oder haben sich da schon andere Akteure in diese Bewegung reingemischt? Was ist da dein Eindruck?
Also mein Eindruck ist ganz klar, dass es sich überwiegend um Privatanleger handelt, weil institutionelle Anleger natürlich auch wissen, als professionell, dass es ein Short Squeeze sehr, sehr gefährlich werden kann. Da muss man auch unterscheiden, dass gerade institutionelle Anleger, man denkt ja immer, das ist jetzt auch so ein Hedgefondsmanager, das ist personifizierte Böse, ja. Man muss ja sagen, also ein Hedgefonds, das ist ja auch nicht nur privates Geld von diesem Hedgefondsmanager, sondern es ist überwiegend Kapital, was dieser Hedgefonds eingesammelt hat bei Investoren, und dazu gehören im Übrigen auch Pensionskassen, dazu gehören Stiftungen von Universitäten. Das heißt, sehr, sehr viel Kapital, was gesamtgesellschaftlich eine wesentliche substanzielle Rolle spielt. Ja, der Hedgefondsmanager, der hat dann, legt dieses Geld an, und da gibt es dann verschiedene Anlagestrategien, ja, Long-Short-Equity-Strategien, Makro-Strategien, es gibt Distress-Strategien, ja, so, und auf Basis dieser Strategien, quantitative Strategien beispielsweise auch, wo automatisierte Handelssysteme arbeiten und die vorher auch zum Beispiel auf Basis neuronaler Netze entwickelt wurden. Und diese Strategien werden von den Fondsmanagern umgesetzt, aber das Kapital dahinter, das ist jetzt nicht nur das Kapital von diesem Hedgefondsanleger. Und das ist eigentlich so der Punkt, der ganz, ganz wichtig ist in dieser ganzen Diskussion, den ich auch vermisse, wie umfangreich eigentlich diese Vernetzung ist. Und um nochmal auf die, also innerhalb des Finanzsystems, nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ich glaube, dass es wirklich überwiegend Privatanleger sind, weil Institutionelle sehen, hey, das ist ein Short Squeeze, und es ist halt letzten Endes, wenn du rauskommen willst, also wenn du dein unrealized Profit zu einem realisierten Profit wandeln möchtest, dann wird halt irgendwann in einem Short Squeeze die Türe ziemlich eng, und dann musst du dann natürlich auch erstmal rauskommen als Händler. Und das wissen Institutionelle, und die Tickets sind dann teilweise so groß, dass die dann überhaupt gar keine Chance haben. Dann fällt der Markt immer weiter ins Bodenlose, und so war es natürlich auch bei VW. Man sieht es heute in GameStop, wie die Aktie zurückkommt, und alle versuchen natürlich jetzt noch rauszukommen, zuvor unrealisierten Profit zu realisieren, und finden letzten Endes keine Käufer, und dann rauscht der Preis ins Bodenlose.
Du hast ja jetzt schon viele, viele Fachwörter gesagt, bist tief drinnen im Thema. Um herauszufinden, welche Aktien von Finanzinvestoren geschortet werden, da braucht es Fachwissen. Genauso muss man wissen, was überhaupt ein Short Squeeze ist, wie der funktioniert. Ja. Siehst du Anzeichen dafür, dass bei Wall Street Bets da eigentlich ein paar wenige smarte Köpfe dahinter stecken, die das steuern? Oder ist es wirklich eine egalitäre Bewegung, die sich einfach so mal lose formiert hat?
Ja, es ist natürlich eine Bewegung. Also ich denke schon, dass die Initiatoren dahinter ein gewisses Wissen verfügen und natürlich auch hier diese Storyline sehr gut ausspielen. Böse Hedgefonds und gerade die Short-Positionen eingehen da dieses Spiel spielen natürlich auch. Wir können gemeinsam als Crowd uns dagegen stellen. Das funktioniert natürlich bei solchen Aktien, die mehr oder weniger schon unter die Räder gekommen sind, wo kaum Nachfrage ist. Das funktioniert eher nicht, wie jetzt auch im Beispiel von Silber in Commodities. Man muss auch wissen, also die Quellen, an denen ich sehen kann, welches Volumen auf der Short- und auf der Long-Seite gehandelt wird. Das kann auch relativ misleading sein, weil, wenn man zum Beispiel das Beispiel Silber, weil viele der Short-Positionen in Silber einfach im Auftrag von der Industrie aufgenommen werden bzw. eingegangen werden und zu Absicherungszwecken. Das heißt, hier sind große Investmentbanken, die gehen massive Short-Positionen ein, weil sie das im Auftrag machen, nicht weil sie sozusagen auf den fallenden Silberpreis spekulieren, sondern es sind Absicherungsgeschäfte von Industrieunternehmen, von Minen und so weiter. Und da muss man wirklich sehr fein granular unterscheiden. Ist das jetzt ein Hedgefund, der sagt, okay, ich sehe hier in meiner globalen Makrostrategie Silber einfach eher schwächer in der Zukunft? Oder ist es eine Investmentbank, eine große, die im Auftrag halt von Industrieunternehmen das Silbergeschäft absichert? Das ist ja auch einer der Sinn und Zwecke gewesen von Future und Optionen, ja, also von Derivate-Konstruktionen, um sich, um auch Farmern beispielsweise zu ermöglichen, den Preis ihres Produktes am Markt abzusichern. Und da fehlt so ein bisschen diese Detailtiefe in der ganzen Diskussion. Und deswegen wird das auch mit Silber nicht funktionieren, weil Silber ein sehr, 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 sehr großes institutionelles oder von institutionellen Investoren dominiertes Commodity ist.
Mhm. Nichtsdestotrotz hat es gut funktioniert im Fall von zum Beispiel Melvin Capital. Die haben da wirklich Milliarden Verluste hinnehmen müssen. Muss man dann auch festhalten, dass sich auch diese Finanzprofis verspekuliert haben? Die haben einfach mit dem Risiko einer solchen Bewegung von unten nicht gerechnet und haben sich übertölpeln lassen. Kann man das auch festhalten?
Definitiv. Also hier ist ein Hedgefonds gewesen, der hat halt ist eine Short-Position eingegangen, weil er dieses Unternehmen sich genau analysiert hat, sehr wahrscheinlich, werden die sehr detaillierte Analysen gefahren haben und ist die Short-Position eingegangen. Das war deren Trade. Dann haben sie natürlich nicht mit diesem Event gerechnet. Das ist natürlich auch ein Risiko, was man nicht unbedingt damit einbezieht. Sollte man in Zukunft auf jeden Fall, ja, gerade bei diesen eher illiquideren Werten. Ähnlich, also das ist ja auch immer die Diskussion, ist Short Selling gut oder schlecht? Ja? Ich habe da eigentlich die Meinung, dass Short Selling, dass ohne Short Selling deutlich weniger Liquidität im Markt wäre und Märkte viel volatiler, also gerade auch Aktien, illiquidere Aktien auch deutlich volatiler werden. Wo ich wirklich Bauchschmerzen bekomme, auch als Unternehmer muss ich sagen, wenn Hedgefonds versuchen, dann auch wieder Acting in Concert machen und Unternehmen versuchen, in die Knie zu zwingen, indem teilweise auch Falschinformationen publiziert werden über irgendwelche ominösen Blogbeiträge. Wir haben das beispielsweise, erinnere ich mich jetzt eins von mehreren Beispielen an den Autovermieter Sixt, ein sehr grundsolides Unternehmen, familiengeführt, mehrere Jahrzehnte. Was ist passiert? Es wurde dann da von Informationen auch, ich weiß gar nicht mehr, ob es falsche Informationen waren, auf jeden Fall wurde auf fallende Märkte spekuliert, es gab eine Short-Attacke und dann kann so etwas tatsächlich selbst ein gut geführtes Unternehmen in die Knie zwingen. Das ist der eine Fall. Der andere Fall wiederum ist der Fall Wirecard. Und Wirecard, da waren ja einige Hedgefonds schon dran auf der Short-Seite investiert. Dann ist meines Erachtens ganz, ganz viel falsch gelaufen. Die BaFin hätte niemals Short-Positionen einschränken können. Das ist ein absolutes Unding gewesen. Einer der schwersten Fehler überhaupt in dieser ganzen Krise. Weil auch hier natürlich dadurch immer mehr Anleger, das ist ja wie ein Testat gewesen, der BaFin, immer mehr Anleger wurden in die Aktie gedrückt. Privatanleger, kleine Anleger, die sich sagen, ein DAX-Wert, das ist was, da spare ich halt, ne? Da bin ich im Alter, das ist meine Altersvorsorge, ja. Und wenn die BaFin das Testat gibt, hey, da ist nichts dran und wir haben uns das angeguckt und deswegen verbieten wir jetzt diese Short-Attacken. Das führt das natürlich auch zu einem in sich akzelerierenden Uplift in der Bewertung und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr skeptisch. Also es gibt die und die Seiten. Wie immer gibt es natürlich einen Missbrauch auch was das angeht. Aber im Grunde genommen ist Short Selling in gewissem Maße gut für die Anleger, weil mehr Liquidität in dem Markt ist, sind nicht diese sprunghaften Anstiege gerade auch in liquideren Werten.
Eine besondere Rolle in dieser ganzen Entwicklung nimmt ja auch die Trading-App Robinhood ein. Mhm. Die wurde jetzt sogar von den eigenen Nutzern, von zehntausenden Usern verklagt, weil Robinhood den Handel und vor allem den Kauf von einigen Aktien wie eben GameStop vorübergehend ausgesetzt hat. Ja. Wie bewertest du die Rolle der Trading-App Robinhood? Stecken die jetzt unter einer Decke mit den Hedgefonds oder mussten die das halt machen, um Regulatorien einzuhalten?
Also da muss man dazu sagen, also wie funktioniert eigentlich so ein Online-Broker oder so eine Trading-App? Und es ist da so, dass Robinhood diese Orders der Kunden, da muss man dann auch unterscheiden, sind es jetzt im Fall von Robinhood, sagen wir, ungehebelte physische, wie wir sagen, Cash-Equity-Transaktionen, die dann zu einem Marktplatz, zu einem Market Maker durchgeroutet werden. Das kann in den USA zum Beispiel einer der größten oder der größte ist Citadel Securities. Ja, da gibt es auch noch einige andere. Hier in Deutschland gibt es auch verschiedene Marktplätze. Es gibt eine Tradegate, eine Lang und Schwarz, es gibt eine GetEx und so weiter. Das heißt, es gibt verschiedene Marktplätze, die nehmen diese Order und freuen sich natürlich über diesen Orderflow und zahlen dafür dann auch ein Payment oder Rebate, wie man so schön sagt. Jetzt ist es natürlich so, dass aufgrund dieses Ansturms und der Masse Citadel oder auch andere Marktplätze, die ja auch in der Regel, und da komme ich auch wieder auf den Punkt Vernetztheit des Finanzsystems, nicht nur dieses Custody und Clearing Settlement, wie wir sagen, also die Abwicklung selber machen, ja, sondern vielleicht über eine Bank of New York Mellon zum Beispiel dahinter ist. So, und was passiert, wenn also in gewissen Finanzinstrumenten die Volatilität explodiert? Ja, dann müssen diese Marktparticipants im Hintergrund müssen die Margin-Sätze anheben, das heißt die Sicherungsleistungen, die dann auch hinterlegt werden müssen. Und das führt dann dazu, dass wie im Falle von Robinhood ein Margin-Call plötzlich vor der Haustür steht. Und ein Margin-Call bedeutet also, dass das heißt übersetzt sowas wie Nachschusspflicht. Das heißt, bis eine solche Transaktion gesettelt ist, vergeht eigentlich, wir sagen immer T+2, ne? Also bis zu 2 Tage. Und in dieser Zeit besteht für den Clearer im Hintergrund ein gewisses Risiko. So, das lässt er sich besichern, ja, mit einer Sicherungsleistung. Und diese Sicherungsleistung, die musste Robinhood letzten Endes leisten. Und das heißt dann wirklich, Online-Broker, hier ist ein Margin-Call, bis End of Day liefern mir 2 bis 3 Milliarden. Das sind natürlich Dimensionen für so einen Online-Broker, die sind wirklich gigantisch. Also es ist für einen Retail-Online-Broker sind das wirklich große, große Summen. Und so musste Robinhood hingehen und den Handel aussetzen, bis natürlich eine gewisse Sicherheitsleistung geflossen ist. Dieser Margin Call wurde dann erfüllt durch die Leistung auch, durch die Proceeds, die dann die Shareholder von Robinhood geleistet haben. Und so konnte dann der Handel wieder erlaubt werden, sehr eingeschränkt. Und das sind halt diese Vernetztheit des Systems. Und da muss man natürlich auch schauen, welche Rolle der Einzelne dann spielt. Natürlich hat Citadel ein wirklich sehr großes Unternehmen, ein großer Finanzdienstleister, der in verschiedenen Bereichen arbeitet, nicht nur Eigenhandel macht, sondern auch im Auftrag von Kunden arbeitet, Finanzierungsgeschäfte macht. Es gibt diese Tochter Citadel Securities, die letzten Endes der größte Market Maker ist für Online Broker und Da muss dann natürlich, und das kann ich überhaupt gar nicht einschätzen, dass da, ich kann es mir nicht vorstellen, dass da im Hintergrund dann entsprechend der Auftrag kam, ihr müsst jetzt da aus irgendwelchen Gründen, weil eine Hedgefonds, sozusagen eine Fund Entity von uns, wie da auf der Gegenseite ist, wird der Handel jetzt unterbrochen, sondern es ist wirklich so, dass es in diesen sehr stark volatilen Märkten zu Margin Calls kommt und das Kapital muss dann halt auch geliefert werden.
Das heißt, Robinhood wurde überrannt und die brauchten einfach innerhalb kürzester Zeit viel, viel Geld, um das mehr oder weniger irgendwie vorfinanzieren zu können, diese ganzen Aktienkäufe.
Richtig. Hinzu kommen nochmal Optionsgeschäfte, ne? Also wenn Kunden dann auch mit Hebel handeln, das sind dann auch nochmal andere Sicherheitsleistungen, die da hinterlegt werden müssen. Und im Kleinen kann man sich das so vorstellen, wenn ich also als, sag mal, semi-professioneller Anleger jetzt mal ein Future-Kontrakt handele, ein Stück, ja, ein Kontrakt, und dann liege ich mit der Position sehr weit hinten, und dann muss halt, würde ich dann halt auch ein Margin Call kommen, wenn mein Eigenkapital nicht mehr ausreicht. Das ist immer in der Betrachtung, wie viel Eigenkapital ist Verfügung, wie viel Sicherheitsleistungen, und so funktioniert das gesamte Finanzsystem, ja, weil die Banken, die Finanzdienstleister arbeiten alle miteinander, sind halt, haben ein gewisses Counterparty Risk, ja, also deswegen ist es, das hat man ja auch gesehen in der Lehman Pleite, als Lehman Brothers insolvent gegangen ist, und hier ist ja dann auch, es hat ja erhebliche Auswirkungen, ne, weil natürlich over the counter, wie wir so schön sagen, gehandelt wird mit zwischen den Finanzinstituten, und da spielt Vertrauen und Sicherheit, Kreditlinien spielen eine ganz, ganz entscheidende Rolle.
Jetzt muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass all diese Geschehnisse rund um Wall Street Bets, rund um Melvin Capital, rund um Robinhood Folgen haben wird. Mit welchen Folgen für den Finanzmarkt und vielleicht auch für dein eigenes Geschäft als Neo-Broker kann das haben? Wie denkst du, wird sich das weiterentwickeln?
Also wir bei Next Markets freuen uns natürlich wirklich sehr darüber, dass so viele junge Menschen auch die Börse für sich entdecken. Was wir sehen, also man wird ja auch, wenn ich lese es zwischen den Zeilen, da heißt es dann ja, dieses, ja, man kann ja dafür 0 Euro handeln, aber das ist ja, da muss man ja dann vorsichtig sein. Und da sage ich halt immer, schaut mal, liebe Leute, woher wir kommen. Ja, wir kommen wirklich aus einer Zeit, wo wir vor 30, 40 Jahren 50 Euro für eine Aktientransaktion bezahlt haben. Dann kamen andere Broker Anfang der 2000er Jahre mit einer Flat-Fee von 5,90 Euro zum Beispiel, was ja schon ein Riesenschritt nach vorne war. Und jetzt beginnt so eine neue Zeitphase, wo wir letzten Endes, wenn man sich dann auch diese wirklich global verfügbaren Studien anschaut und liest, die alle aufzeigen, dass die Kosten, die ein wesentlicher Treiber sind, weshalb Privatanleger Verluste an der Börse erleiden. Ja, und wenn man, und das ist für mich wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und das wird sozusagen dadurch aufgelöst, dass ich halt physisch eine Long-Transaktion in einer Aktie über die Börse für 0 Euro handeln kann, wie bei Next Markets 7.000 Aktien, circa 1.000 ETFs. Aber natürlich fragen Sie sich dann, irgendwo muss natürlich dann auch das Geld verdient werden. Und da sehe ich so einen Shift in der Wertschöpfungskette, dass man halt letzten Endes dann das Geld verdient damit, dass man zum Beispiel digitale Vermögensverwaltungsprodukte anbietet, dass man den Handel mit Hebel ermöglicht, wo ja dann auch nochmal andere Margen sind, dass man Short-Positionen auch ermöglicht. Und bei Next Markets legen wir extrem großen Fokus, und das ist so ein bisschen unser DNA, auf die Ausbildung von Kunden. Wir haben dazu über 20 Börsencoaches auf der Plattform, die in über 300 Echtzeitanalysen in 7 Asset Classes publizieren pro Monat. Und diese Idee dahinter, und da haben wir auch ganz schöne Ergebnisse erzielt, die beruht darauf, dass wir halt sagen, irgendwoher muss das irrationale Verhalten von Privatanlegern kommen. Wir Menschen tendieren ja zwischen Angst, Gier, Überheblichkeit und so weiter, machen dann immer in der Situation X das Falsche, ja, schwimmen dann oftmals mit dem Schwarm und so weiter, handeln weniger antizyklisch, setzen die Stop-Loss falsch, lassen Positionen in Verlust laufen ohne Ende in der Hoffnung, es kommt zurück, nehmen Gewinne aber zu schnell mit, also nennt das dann den Dispositionseffekt in der Wissenschaft. Und wir denken, dass dieses Verhalten irgendwo daher kommt, dass wir Menschen unausgebildet sind im Umgang mit der Börse. Und wir haben ja nie irgendwo das Fach Börse an der Schule gelernt. Ich hatte es jedenfalls nicht. Und ich sage es dann auch immer so gerne, auch im BWL-Studium, ne? Da lernst du dann sehr komplexe Capital Asset Pricing Modelle zu berechnen. Aber was du nicht lernst, sind einfache Ursache-Wirkungsprinzipien. Ja, in der, das heißt, wie ist eigentlich meine, die, wie kann ich eigentlich die statistische Wahrscheinlichkeit meines Gesamtkapitalverlustes gegen Null tendieren lassen? Ja, indem ich beispielsweise mein Risiko breit diversifiziere, aber dann auch pro Transaktion immer nur, sagen wir, weniger als 2% riskiere, wenn dann so meine Position in den Stop-Loss läuft und ich dabei noch ein Chance-Risiko-Verhältnis habe, was positiv ist und nicht negativ. Also wenn ich eins riskiere, dass ich mal 1,1 wenigstens im Gewinnfall mitnehme. Also solche einfachen statistischen Themen, die kennen wir Menschen einfach nicht, stürzen uns aber auf die Börse und deswegen, und da gibt es ja auch diverse empirische Studien, die aufzeigen, dass gerade bei den aktiveren Anlegern 80% nach Abzug der Transaktionskosten scheitern. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir sagen, gut, mit dem 0-Euro-Handel an sich ist es jetzt nicht getan, sondern man muss Privatanleger auch in die Hand nehmen. Und das machen unsere Börsencoaches und versuchen da irgendwie auch Wissen zu vermitteln, aber auch interessante Analysen zu starten, denen ich dann auch folgen kann, auch automatisiert folgen kann. Das ist so unsere Philosophie.
Also Finanzbildung ein ganz, ganz wichtiges Thema für Neo-Broker wie Next Markets. Ja. Noch zum Abschluss eine schnelle Frage. Wall Street Bets, ist das ein Phänomen, das uns jetzt Anfang 2021 beschäftigt und dann wieder verschwinden wird, so wie damals auch Occupy Wall Street mal kurz da war, aber heute keine Rolle mehr spielt? Wovon gehst du aus?
Ja, ich denke, dass sich Privatanleger immer mehr in sozialen Medien auch zusammenschließen. Da spielt nicht nur das Wissen Finanzbildung, sondern auch, welche interessanten Anlagemöglichkeiten gibt es, welche Aktien sind interessant. Ich glaube, das Ganze wird sich natürlich in einem ganz anderen Maße in Zukunft abspielen. Natürlich wird jetzt auch dieser Short Squeeze irgendwo aufgelöst. Die Anleger versuchen rauszukommen, kommen nicht raus. Und man wird seine Learnings, jeder wird seine Learnings daraus mitnehmen. Und so ich auch meine Learnings aus der New Economy. Ich bin jetzt Jahrgang 80. Ich habe damals als 19-, 20-Jähriger die New Economy miterlebt, habe da meine Learnings rausgezogen, dann habe ich die Finanzkrise 2008 miterlebt, habe auch den VW Short Squeeze miterlebt, war auch ganz spannend, habe da auch meine Learnings rausgezogen. Und ich glaube, so nehmen jetzt auch die jungen Menschen, die da in diesem sich organisieren, in diesem Short Squeeze ihre Learnings mit. Das heißt aber nicht, dass das ganze Thema Social Investing, sich zusammenschließen, Finanzbildung, dass das zurücknimmt. Im Gegenteil, ich denke, es wird weiter zunehmen.
Alles klar. Vielen Dank, Manuel Heiden, der CEO und Mitgründer des deutschen Neo-Brokers Next Markets. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, Jakob. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Insights. War wirklich sehr, sehr spannend. Und ja, liebe Zuhörer, euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr zwischendurch mal über Startups, Innovationen, Fintech lesen wollt, bitte schaut vorbei auf trendingtopics.at und unserem Schwesternportal techandnature.com. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Ausgabe von Zebras and Unicorns. Bis dann und ciao.